ARD.
Morgens um 8 in der Katharina von Bora Grundschule in Oberessigheim im hessischen Main-Kinzig-Kreis. Rund 100 Schülerinnen und Schüler besuchen die evangelische Schule. Bevor es in die Klassenräume geht, sind die Lehrerinnen und alle Kinder im Morgenkreis zusammengekommen.
Wir fangen an.
Durch eine Elterninitiative wurde die Schule 2002 gegründet. Träger ist die evangelische Landeskirche von Kurhessen-Waldeck.
Hallo, wer bist du? Wo kommst du her? Das wäre gefragt.
Mit Unterstützung einer Lehrerin moderieren zwei Kinder den Morgenkreis. Geburtstagskinder werden geehrt, besondere Vorkommnisse angesprochen.
Für uns ist das ein wichtiger Teil, weil die Kinder an der Stelle lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich als Teil der Gruppe zu fühlen, auch im Sinne der Partizipation mitwirken zu können. Ich habe hier eine Stimme, ich kann hier was sagen, ich kann hier Wünsche äußern. Und wir spüren, dass die Kinder an der Stelle einfach einen großen Zusammenhalt erleben.
Juliane Scherf ist hier seit 12 Jahren Schulleiterin. Eine der Besonderheiten der Schule.
Einmal im Jahr werden die Drittklässler zu Streitschlichtern ausgebildet. Und wir bauen da die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ein. Da geht es ja darum, dass ich erstmal in der Lage bin, eine Situation zu beobachten und die zu benennen, zu sagen, wie ich mich dabei fühle und dann eben ein Bedürfnis formulieren kann, was wünsche ich mir von dir beim nächsten Mal. Also nicht gleich, der Erwachsene soll den Streit schlichten und sagen, wer hat hier was falsch gemacht, sondern wir wollen die Kinder dahin bringen, selber zu erkennen, wo jetzt das Dilemma war und dass beide Seiten ihren Teil dazu beigetragen haben. Und das klappt richtig gut.
Die neuen Streitschlichter werden im Morgenkreis gewürdigt.
Ja, die erste Gruppe Streitschlichter hat erfolgreich die AG beendet.
Die Ausrichtung der Katharina von Bora Schule orientiert sich an der Reformpädagogik von Peter Petersen. Die Kinder der ersten und zweiten sowie der dritten und vierten Klasse werden jeweils zusammen unterrichtet. Das Schulleben basiert auf den vier Säulen Spiel, Feier, Unterricht und Erziehung.
Ich würde sagen, dass der Aspekt Erziehung bei uns auch ein großer Punkt ist, den auch die Eltern, wenn sie ihr Kind hier anmelden, sehr schätzen. Die Atmosphäre, wie wir hier Schulgemeinschaft leben, familiär, wertschätzend, respektvoll. Wir haben Rituale, die wirklich in der Woche, im Monat und im Jahr wiederkehren und für Sicherheit und Struktur sorgen.
Außerdem finden regelmäßig religiöse Feiern statt. Und jeden Freitag kommt der Pfarrer in die Schule und erzählt biblische Geschichten. Im Einzugsgebiet gibt es noch zwei weitere Grundschulen, aber viele Eltern würden sich bewusst für die Katharina von Bora Schule entscheiden, erzählt Schulleiterin Juliane Scherf.
Der Zulauf von Familien, die nicht hier um die Ecke wohnen, ist wesentlich größer geworden. Und wenn wir die Eltern im Kennenlerngespräch fragen, warum haben sie sich bei uns beworben, dann kommen oft diese Dinge, dass ihnen die Wertevermittlung hier sehr wichtig ist. Gemeinschaft ist ihnen wichtig, den Eltern, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Die fühlen hier, dass ihr Kind in guten Händen ist.
So sieht es auch Robert Österreich, dessen Sohn Jorin die Schule besucht.
Der christliche Aspekt ist, dass der Mensch als sich mehr gesehen wird und eben nicht als Schüler und ich habe meinen Lehrplan, sondern die Individualität betrachtet wird. Also dieses Gemeinsame bei gleichzeitig, aber wir machen nicht alle gleich, sondern wir sind Individuen, aber wir bilden eine Gemeinschaft. Das finde ich sehr gut umgesetzt.
Immer wieder wird das Familiäre der Schule hervorgehoben. So auch bei der Lehrerin Maike Dietz, die vor 2 Jahren von einer staatlichen Schule in Offenbach nach Oberessigheim kam.
Jeder ist mit jedem irgendwie bekannt, jeder hat jeden gesehen. Wir gehören alle zusammen. Es ist ein geschützterer Rahmen, ist ja. Man könnte sagen, wir sind hier in unserer kleinen Bubble. Es fühlt sich immer so ein bisschen an, wie nach Hause kommen, morgens.
In Deutschland besuchen rund 600.000 Schülerinnen und Schüler eine christliche Schule. Etwa 360.000 sind an 900 katholischen Schulen und 214.000 an mehr als 1.100 evangelischen Schulen. Bei den evangelischen Schulen sind allerdings mehr als die Hälfte Berufsschulen, zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Erziehung oder Pflege. Nach dem Staat sind die beiden großen christlichen Kirchen die größten Trägerorganisationen von Schulen. Vor allem im Osten Deutschlands sind nach 1990 viele, vor allem evangelische Schulen entstanden. Oft aus Initiativen vor Ort heraus. Verglichen mit anderen Bundesländern ist das kirchliche Bildungsengagement in Hessen überschaubar. Doch auch wenn die beiden evangelischen Kirchen von Kurhessen-Waldeck und Hessen-Nassau Trägerinnen von lediglich 7 Schulen sind, sei dieses Engagement modellhaft und exemplarisch, meint Michael Durs.
Weil das Engagement im Bildungsbereich und das Schule machen, wenn Sie so wollen, zur DNA des Christentums gehört, jedenfalls nach evangelischem Verständnis. Der Protestantismus war schon in Zeiten Martin Luthers eine Bildungsbewegung und zielt auf einen evangelisch gebildeten Menschen. Das heißt, wir wollen Menschen, die ihren Glauben von innen heraus verstehen, nicht einfach etwas nachbeten im eigentlichen Wortsinn, und wir wollen sie auf der anderen Seite dazu ermächtigen, Welt mitzugestalten.
Der Theologe Michael Durs ist in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zuständig für Schulen und Unterricht.
Wir nehmen jedes Kind auf, egal ob die Eltern Mitglied der evangelischen Kirche sind oder nicht. Es gibt keine sozialen Gründe, Kinder abzulehnen, sondern wir wollen gerne die Möglichkeit bieten, dass gerade Kinder und Eltern, die bisher wenig Möglichkeiten hatten, mit evangelischer Kirche oder christlichem Glauben in Kontakt zu kommen, hier eine Möglichkeit bekommen, für ihr Kind etwas auszuprobieren.
Trotz aller Offenheit, mehr als 3/4 der Kinder sind evangelisch bzw. katholisch. Und es gilt für alle Schülerinnen und Schüler, evangelischer Religionsunterricht ist verpflichtend. Die Kirchen begreifen die Schulen in eigener Trägerschaft durchaus als Chance.
Für uns ist die Schule auch ein besonderer kirchlicher Ort, weil Menschen hier niedrigschwellig mit christlichem Glauben, mit christlichem Werteverständnis in Kontakt kommen. Es ist ja nicht nur das Kind, was hier in Kontakt kommt mit dem Evangelium, sondern über das Kind sind es die Eltern, manchmal die Großeltern, über die Lehrkräfte strahlt es auch wieder aus, und insofern hat das eine echte Multiplikatorenwirkung.
Schulen in kirchlicher Trägerschaft kosten Geld. Rund 80% der laufenden Kosten werden vom Land refinanziert. Die Eltern zahlen an der Katharina-von-Bora-Schule pro Kind 75 Euro im Monat. Den Rest schießt die Landeskirche dazu. Doch angesichts des Mitgliederschwunds und zurückgehender Finanzen steht auch das bildungspolitische Engagement auf dem Prüfstand.
Wenn man es wirtschaftlich ausdrücken wollte, wäre es eine Wachstumsbranche. Insofern wäre es dumm, darauf zu verzichten. Und ich finde, wir haben gute Argumente in den innerkirchlichen Diskussionen für den weiteren Bestand der evangelischen Schulen zu kämpfen und zu werben. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass uns das gelingt.
Betont Michael Durs. Einen Verzicht könnten wohl auch Schülerinnen wie Clara, Finja und Amelie nicht nachvollziehen. Ihnen gefällt es auf der Katharina-von-Bora-Schule.
Weil wir Lieder singen, die mir gefallen, und ich ihn einfach toll finde. Und toll finde ich, dass erste und zweite Klasse und dritte und vierte Klasse zusammen sind. Weil man dann mal der Ältere und der Jüngere sein kann und das ein bisschen anders ist wie auf anderen Schulen. Also ich finde auch schön an der Schule, dass hier so eine biblische Geschichte gibt und dass wir auch jeden Montag Dienste wählen. Dann hat fast jedes Kind so einen Dienst und das muss er dann für die Woche machen. Und da hat man halt sehr viel Verantwortung auch.
Von Oberissigheim im hessischen Main-Kinzig-Kreis ins Frankfurter Nordend zur Isaac-Emil-Lichtigfeld-Schule. Sie ist eine von insgesamt 7 jüdischen Gymnasien in Deutschland. Die jüdische Schule Frankfurt wurde 1804 gegründet. Sie war vor dem Holocaust die größte jüdische Schule in Deutschland. 1942 wurde sie von den Nazis geschlossen. Viele der damaligen Lehrer und Schüler wurden ermordet. Betreten kann man das altehrwürdige Gebäude nur, nachdem man eine Sicherheitsschleuse durchquert hat und von der Security kontrolliert wurde. Trauriger Alltag in einer jüdischen Einrichtung. Die Rektorin des jüdischen Gymnasiums, zu dem auch eine Grundschule gehört, ist Noga Hartmann.
Wir sind eine staatlich anerkannte Schule mit dem gewissen Extra, dass wir die jüdische Tradition und Religion und den jüdischen Jahreskreis pflegen und leben. Wir haben ganz viele Anregungen des Judentums, die wir hier nicht nur an Festen und Feiertagen und Gedenktagen erleben und leben, sondern auch im Unterricht verschiedene Werte, verschiedene Anregungen des Judentums.
Rund 700 Schülerinnen und Schüler besuchen die Lichtigfeld-Schule. Rund 70% von ihnen sind jüdischen Glaubens. Zu den nichtjüdischen Schülerinnen gehört die 18-jährige Mathilda.
Ich habe mich nie irgendwie exkludiert gefühlt als Nicht-Jüdin. Ich habe mich immer als guter Teil davon gesehen, war immer gut integriert und deshalb bin ich bis jetzt hier.
Mathilda hat schon seit der Vorschule jüdische Bildungseinrichtungen besucht. Sie sagt, sie sei Atheistin, aber...
Also es gibt viele Aspekte, die mich dem Judentum näher bringen hier an der Schule. Die ganzen Feiern und Gedenktage, die wir haben. Also man denke an Purim zum Beispiel, wo wir uns alle verkleiden und verkleidet in die Schule kommen und zusammen Megillat Esther lesen. Oder Chanukka, an dem wir zusammen die Kerzen der Chanukia zünden. Aber das ist eben das Schlagwort hier, wir machen das gemeinsam.
Im Kollegium liegt der Anteil jüdischer Lehrkräfte bei gerade mal 15%. Dennoch prägten jüdische Themen den Unterricht, erläutert Schulleiterin Noga Hartmann.
Wir haben den jüdischen Religionsunterricht, der Pflicht ist, genauso wie die hebräische Sprache, die moderne hebräische Sprache, für alle Schülerinnen und Schüler. Also in dem jüdischen Religionsunterricht unterrichten wir auch über andere Religionen, aber aus dem Blickwinkel des Judentums.
Das Judentum wird in der Schule auch ganz praktisch gelebt.
Wir machen Seder Pesach. Wir feiern Seder Pesach in der Grundschule. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit der Schule. Wir verstehen uns hier als Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft macht Sachen zusammen. Denn zusammen sind wir stark. Und wir feiern in der Grundschule gemeinsam den Seder Pesach. Die Kinder der 4. Klasse führen diesen Seder Pesach. Und wir singen zusammen und wir essen zusammen, wir feiern zusammen, das ist ganz toll.
Und ganz schmackhaft kann man das Judentum beim Schulessen erleben. Denn hier in der Lichtigfeldschule ist natürlich alles koscher. Das heißt, zubereitet und gekocht nach den jüdischen Reinheitsgeboten. Und das wird auch kontrolliert.
Das ist aufwendiger, wir haben auch einen Maschgiach, der die Aufsicht für die Kaschrut hat. Aber ich muss sagen, wir haben richtig leckeres Essen.
Rund 80% der Kosten refinanziert das Land Hessen, ähnlich wie bei den christlichen Schulen. Dazu kommt ein üppiges monatliches Schulgeld von bis zu 450 Euro je Kind. Die jüdische Gemeinde Frankfurt zahlt noch einen jährlichen Zuschuss von rund 4 Millionen Euro. Bewusst angelegtes Geld, um die jüdische Kultur zu bewahren.
Jüdische Eltern sind nicht gleich jüdische Eltern. Ja? Es gibt jüdische Eltern, die religiös sind, orthodox sind oder kulturell jüdisch oder ganz viele ja, traditionell jüdisch. Grundsätzlich wollen sie, dass wir die jüdische Tradition weitergeben. Mit Freude, mit Herz und Verstand. Weil, wie man weiß, ist das Judentum eine sehr kleine Minderheit, die statistisch gesehen auch schwindet. Und die Idee ist, das Zepter der Tradition weiterzureichen, von Generation zu Generation.
Der Antisemitismus ist vor allem nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 noch einmal spürbarer geworden. Eine Woche nach dem 7. Oktober gab es in Deutschland eine anonyme Drohung gegen jüdische Einrichtungen. Auch gegen die Lichtigfeldschule in Frankfurt.
80% der Eltern haben hier bei uns in der Grundschule und im Gymnasium ihre Kinder zu Hause gelassen, weil sie Angst hatten, dass wir angegriffen werden. Und ich war auf dem Hof mit Schülern an dem Tag in der Grundschule, an diesem Freitag. Und Kinder haben mich gefragt, warum hassen sie uns so? Und ich hatte keine Antwort. Warum hasst man Juden? Und dann habe ich den Kindern gesagt, wisst ihr, wichtig ist, dass wir hier sind und dass wir zusammenhalten und dass wir uns Kraft schenken. Denn wir sind eine starke Gemeinschaft. Der Antisemitismus ist außer Rand und Band und wir sind ein Schutzraum geworden.
Nach dem 7. Oktober konnten keine Klassenfahrten mehr stattfinden. Außerschulische Termine wie Schwimmen wurden stark eingeschränkt. Der 18-jährige Norman.
Die Schule gewinnt auf jeden Fall an Bedeutung, insofern als ich in der Schule meine Meinung frei äußern kann. Kann ich in der Stadt auch, aber in der Schule weiß ich, ich kann sagen, was ich denke. Und da werde ich auf jeden Fall aufgefangen mit meiner Meinung. Und dann können wir darüber diskutieren. Und es ist ein sicherer Raum, in dem wir diskutieren können, weil ich mir keine Sorgen machen muss darüber, dass meine Klassenkameraden mein Zuhause rausfinden wollen und wissen, wo ich wohne und mich dann angreifen wollen. Sondern ich weiß, wenn ich mit dir diskutiere, bleibt es sachlich und danach können wir also noch Kaffee trinken gehen.
Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Den Hass der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib.
Die Klasse 8a des katholischen Bischof-Neumann-Gymnasiums im Taunusort Königstein. Jeder Schultag wird hier mit einem Gebet begonnen. In dieser Woche ist es das Friedensgebet der Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry. entstanden 1940 nach einem Angriff der deutschen Luftwaffe auf die englische Stadt, bei dem auch die mittelalterliche Kathedrale zerstört wurde.
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat, in Jesus Christus.
Amen. Die Nachfrage nach Schulplätzen an der Bischof-Neumann-Schule übersteigt das Angebot für insgesamt rund 800 Schülerinnen und Schüler. Angenommen wird nur, wer eine Gymnasialempfehlung vorweisen kann. Die 17-jährige Kayopi hat sich bewusst für die Schule in Königstein entschieden.
Weil mir diese als humanistisches Gymnasium sehr gefallen hat, weil man Latein als erste Fremdsprache hat und auch noch die Möglichkeit hat, dann Griechisch zu nehmen. Und ich auch davor in einem katholischen Kindergarten und katholischen Hort war und insofern das dann irgendwie gepasst hat.
Kayopi hat Latein und Griechisch als Leistungskurse. Sie wirkt als Cellistin im Kammerorchester und im großen Orchester mit, sowie in zwei Chören.
Das ist eine relativ oder vergleichsweise kleine Schule. Und was damit sicherlich zusammenhängt, ist, dass das Engagement der Lehrer und das Verhältnis der Lehrer zu den Schülern ein ganz anderes ist. Also es kann irgendwie viel näher und enger bestehen, als das an so großen Schulen, wo man nur einer von vielen ist, sein kann. Und das ist mir viel wert. Für mich ist die BNS so eine kleine, heile Welt im Prinzip. Und ich glaube nicht, dass das viele Leute über ihre Schule sagen könnten.
Veronika Loch ist Vorsitzende des Schulelternbeirates. Dass ihre Kinder die Bischof-Neumann-Schule besuchen, hat familiäre Tradition. Ihr Mann habe schon die Schule besucht.
Die Schule vermittelt traditionelle Werte, was für uns als Familie wichtig ist.
Das sieht auch der Vater Philipp Gramberg so.
Also die Kinder wachsen hier, glaube ich, nach wie vor in einem sehr gesunden Umfeld auf. Gesundes Umfeld meine ich jetzt nicht bezogen darauf, dass die sozialen Strukturen hier sicherlich andere sind als an staatlichen Schulen, wenn wir in den Frankfurter Raum gehen würden, sondern es ist hier ein wirklich gelebtes Miteinander. Also man kümmert sich um das Individuum. Menschen, die in irgendwelchen außergewöhnlichen Situationen sind, werden aufgefangen. Das gilt für alle Bereiche.
Auch wenn die Schule sehr traditionsbewusst ist, weht doch die Regenbogenfahne vor dem Schulgebäude. Auf Plakaten steht »Nie wieder, gemeinsam für Demokratie« und gegen Rechtsextremismus.
Also die Schule hatte, als hier in der Nähe von der AfD eine Versammlung war, da wurde den Schülerinnen und Schülern freigegeben, dass sie Plakate malen konnten, dass sie zeigen konnten, nie wieder ist jetzt. Und da wurde einfach auch mal ein Schultag anders gestaltet, um zu sagen, wir teilen diese Position nicht, wir stellen uns dagegen.
Dass das katholische Gymnasium bei Eltern und Kindern stark nachgefragt wird, erklärt sich Schulleiter Jens Henninger so.
Die Kirche ist sicher in der Krise. Trotzdem gibt es eben dieses Vertrauen in katholische Schulen. Und das liegt sicher auch daran, dass hier Maßstäbe und Werte vermittelt werden, dass wir vielleicht mehr als andere Schulen Orte sind der Stabilität und der Zuwendung. Und die Suche nach Orientierung ist ja in allen gesellschaftlichen Schichten zurzeit ein großes Thema.
Jens Henninger tritt aber dem Eindruck entgegen, Schülerinnen und Schüler an einer katholischen Schule seien besonders fromm.
Wir haben das immer, die Bandbreite vom Atheisten bis zu einem sehr bibelgläubigen Christen.
Eine Erfahrung, die auch der Jesuit Klaus Mertes gemacht hat. Er war 20 Jahre Direktor katholischer Schulen. Auch Schülerinnen und Schülern, die nominell katholisch sind, fehle oft der religiöse Hintergrund.
Es ist eben nicht mehr einfach, in den katholischen Schulen die Vermittlung einer sozusagen katholischen Kultur mit der täglichen Messe und der Eucharistiefeier und den klassischen Gebeten, sondern es ist schon auch eine Art Grundkatechese überhaupt für angemessenes Verhalten in religiösen Kontexten. Um nur ein Beispiel zu nennen, das fängt eben damit an, wie betrete ich einen sakralen Raum im Unterschied zu einem nicht-sakralen Raum?
Immer wieder hört man kirchlicherseits das Argument, kirchliche Schulen sollten nicht missionieren, aber christliche Werte vermitteln.
Ich neige dazu, den Begriff der sogenannten christlichen Werte eher beiseite zu legen. Ich finde den nicht so klug, ich formuliere es theologisch. Für kirchliche Schulen gehört die kritische Auseinandersetzung mit der Frage nach Gott zum Verständnis von Bildung und Allgemeinbildung hinzu.
Trotz rasanten Mitgliederschwunds der Kirchen erfreuen sich katholische und evangelische Schulen nach wie vor großer Beliebtheit. auch bei säkularen Eltern.
Bad News are good news. Bad News über öffentliche Schulen sind good news für private Schulen.
Der Berliner Pädagogikprofessor Thomas Keunzer relativiert den Erfolg der kirchlichen Schulen. Vor allem in Großstädten würden die Freien vom schlechten Ruf der staatlichen Schulen profitieren.
Ist das Image von öffentlichen Schulen schlecht, haben wir möglicherweise die Tendenz stärker, dass Eltern sich Gedanken darüber machen, schicke ich mein Kind in die Einzugsgebietsschule, schicke ich es tatsächlich in eine staatliche Schule oder gehe ich den Weg zu einer privaten Schule. Und da sind evangelische und katholische Schulen relativ weit vorn in der Gunst der Eltern, auch wenn diese keine Bindung zu einer der beiden Kirchen haben.
Zurück in der Bischof-Neumann-Schule in Königstein. Zum Profil der Schule gehören neben dem verpflichtenden Religionsunterricht das gemeinsame Beten am Morgen, religiöse Feiern im Kirchenjahr, ein Reisesegen vor Fahrten, ein Meditationsraum, eine offene Kirche in den Pausen als Raum der Stille, eine dreitägige Fahrt in ein Kloster in der 11. Jahrgangsstufe, statt des zweiten Betriebspraktikums ein Sozialpraktikum in der Oberstufe sowie Spenden sammeln für die Flüchtlingshilfe in Griechenland.
Wir haben ganz viele Projekte, die einfach so dazugehören und als normal angesehen werden. Das ist das katholische Profil, das nicht aufgesetzt wirkt,
sagt Schulleiter Jens Henninger. Und Pastoralreferent Daniel Dehre ergänzt:
Dazu kommt, dass wir dank unseres Schulträgers die Chance haben, ein sehr breites Beratungsnetzwerk an der Schule auszuprägen. Und dieses Netzwerk, das führt dazu, dass wir den Schülerinnen und Schülern eine breite Ansprechbasis geben, wenn sie das Gefühl haben, hier komme ich alleine nicht weiter.
Die psychischen Probleme hätten bei vielen Kindern in den vergangenen Jahren zugenommen, meint der Schulleiter. Nicht nur wegen Corona.
Wir sind konfrontiert mit dem Krieg in der Ukraine. Wir haben die Herausforderungen des Klimawandels. Wir haben Wahlergebnisse, die einen erschrecken lassen. Das führt einfach dazu, dass es auch viele Schülerinnen und Schüler überall gibt, die damit nicht mehr klarkommen.
Und trotzdem haben sie oft eine privilegierte Situation, weil existenzielle Nöte bei uns viel weniger eine Rolle spielen.
In der Bischof-Neumann-Schule zahlen die Eltern ein Schulgeld von 135 Euro. Auch wenn Jens Henninger betont,
es darf nicht am Einkommen der Eltern liegen, ob eine Schülerin, ein Schüler unsere Schule besucht.
So sorgt allein schon das Einzugsgebiet im Taunus, im Speckgürtel Frankfurts dafür, dass der Anteil aus Familien, die eine Grundsicherung beziehen oder einen Migrationshintergrund haben, gering ist. Durchaus typisch für kirchliche Schulen, sagt der Pädagoge und Privatschulforscher Thomas Keunzer.
Natürlich, wenn man sich auch anguckt, Menschen mit Migrationsgeschichte, das ist gespalten.
Gespalten insofern, als es an manchen katholischen Schulen sehr wohl Kinder mit migrantischen Wurzeln gibt. Allerdings aus katholisch geprägten Ländern wie Polen, Kroatien, Italien oder Spanien.
Finden wir Muslime in katholischen Schulen eher nicht? Und katholische Eltern oder biodeutsche Eltern melden möglicherweise ihre Kinder genau deswegen dann an katholischen Schulen ein, weil das ausgeschlossen ist.
Und an kirchlichen Schulen treffe man, so Keunzer, in der Regel auf ein homogenes Milieu.
Man bewegt sich in einem ausgewählteren Milieu, als dass man das bei öffentlichen Schulen, bei Einzugsgebietsschulen hat. Also geringere soziale Durchmischung, stärkeres Milieu, eher bildungsaffin, sozioökonomisch gut gesettelt. Auch sind die Armutsraten bei Kindern, die private Schulen besuchen, deutlich niedriger.
An der Bischof-Neumann-Schule sorgt auch die verpflichtende Gymnasialempfehlung für eine weitere Selektion. Jens Henninger begreift seine Schule nicht nur als eine Bildungsstätte, sondern auch als einen Kirchort.
Katholische Schulen haben eine Haltekraft, die in der überwiegenden Zahl von Kirchengemeinden so nicht mehr vorhanden ist. Katholische Schulen sind Kirchorte. Und wann hat man schon die Möglichkeit, tagtäglich mit 800 Schülerinnen und Schülern und damit indirekt auch mit diesen Familien religiös zu arbeiten? Das ist die Zukunft von Kirche. Wenn man realistisch ist, sind Schulen die Orte, an denen Kirche sehr aktiv noch wirken kann.
Wie die evangelischen Landeskirchen müssen auch die katholischen Bistümer sparen. Da besteht das finanzielle Engagement für kirchliche Schulen zur Disposition. Doch bei kirchlichen Schulen den Rotstift anzusetzen, wäre ein Fehler, meint Pastoralreferent Daniel Dede.
Ich würde mir sehr wünschen, dass Schulen mit einem konfessionellen Merkmal eine Zukunft haben, auch dann, wenn sie von Schülerinnen und Schülern besucht werden, die dieses konfessionelle Merkmal gar nicht mehr teilen. Ich glaube, wir bekommen die Botschaft des Evangeliums gar nicht mehr anders zu den Jugendlichen, als sie dort abzuholen, wo sie ihren Alltag leben. Dann kann ich nur hoffen, dass meine Kirche so klug ist, weiter Geld in die Hand zu nehmen und sich Schulen zu leisten, die zwar vielleicht nicht dazu beitragen, dass die Welt katholisch wird, aber dass die Welt vielleicht gut und besser wird.